klar, dass dieses Bemühen um Selbstdarstellung die Eignung der Person als Grund für den legitimen Erwerb des Amtes darlegen will. Deswegen wird ja die Qualität der Person, ich bin ein geborener Führer, in Szene gesetzt. Bloß, es ist ja gar nicht so, dass jemand der geborene Führer ist und dass die Selbstdarstellung der Person automatisch das Amt nach sich zieht. Das will schon noch durch eine wirklich gewonnene Wahl beglaubigt sein. Der wirklich eintretende Erfolg gibt eigentlich erst den gewünschten Schluss her, dass diese Figur alle Eigenschaften verkörpert, die sie von sich behauptet hat. Insofern sind die Retrospektiven immer interessant. Wann sagt man das mit dem geborenen Führer über einen Menschen? Das geht nie vorwärts, immer rückwärts. Das geht nicht so, dass man ein Kamerateam in den Sandkasten schaut und sagt, der Kleine da, das ist ein geborener Führer, so wie der mit seinem Teufelchen hantiert. Aus dem wird mal ein Kanzler. So geht es nicht. Das geht immer rückwärts, umgekehrt. Wenn einer mal Kanzler geworden ist und ihm die Kanzlerwahl zugute gehalten wird als Wirkung, als legitimer Erfolg von persönlichen Eigenschaften, die er an sich hat, ja, dann klingt es glaubhaft, ihn im Sandkasten zu zeigen, wie er dort schon mit seinesgleichen im zarten Kindesalter umgegangen ist, als sei er ein geborener Führer. Ob und wie sehr also einer als Macher letztlich gilt, der so etwas von sich behauptet, entscheidet sich nicht an der Behauptung, sondern am Erfolg der Wahl. Und insofern bewegt sich das ganze Selbstdarstellungsprozedere in einem gewissen Zirkel. Gehabter Erfolg, einmal eingefahrener Erfolg durch eine Wahl, ist das beste Mittel für künftigen Erfolg. Da hat man nämlich die Eignung der Person schon glaubhaft gemacht, nicht bloß durch die Selbstdarstellung an sich, sondern durch das Amt, das man ergattert hat. Und nur deswegen gibt's das bei uns. Den Kanzlerbonus, das ist ja auch eine Merkwürdigkeit, nicht? Dass man bei Wahlen sagt, der Kanzler ist, tritt immer mit einem gewissen Bonus in die Wahl ein. Der hat immer schon einen gewissen Vorsprung vor dem Rest seiner Mitbewerber. Warum eigentlich? Warum sagen Sie nicht, naja, ein Kanzler hat schlechte Karten, der hat schon so vielen Leuten auf die Füße getreten, den will doch kein Schwanz mehr sehen. Nein, die sagen umgekehrt. Der Kanzler hat einen Bonus. Und warum? Eben deswegen. Dem wird zugute gehalten, dass der Besitz des Amtes, das er bekleidet, beglaubigt, was der ganze Rest der Konkurrenten immerfort über sich behaupten muss, aber so schwer beweisen kann. Man selbst sei die Personifizierung eines Herrschers. Das beweisen sie unablässig von sich oder behaupten sie unablässig von sich, Verkörperungen zu sein von Sachkompetenz, Führungsqualität und Glaubwürdigkeit. Und am Ende ziehen sich alle Kriterien in einem einzigen zusammen: Sympathie. Der Wähler, das betrachtende Volk, schaut in die Landschaft der politischen Alpha-Tiere, wie sie genannt werden, und sagt, den oder die mag ich. Von dem oder der würde ich mich gern regieren lassen. Und diesen banalen Seufzer, den muss man mal würdigen, weil ihm eine große Leistung innewohnt. Die Herrschaft, die in einem Rechtsstaat gilt und durch ein Regelwerk verbindlich gemacht wird, die ist unpersönlicher Natur. Die Gesetze werden nicht gemacht für Fritz oder Franz, sondern die gelten für die gesamte Gesellschaft und betreffen das Eigentum, das Geld, die Mehrwertsteuer und vieles andere mehr. Die sind unpersönlich. Die gelten auch dann, wenn die Personen, die sie einmal beschlossen haben, längst aus dem Amt sind oder unter der Grasnarbe sind, wenn nicht andere anderes beschlossen haben. Die Herrschaft gilt Notwendigkeiten und das Regelwerk ist unpersönlich. Person und Amt sind trennbar verbunden. Aber mit dem Standpunkt, ich wähle das Personal oder ich will das Personal, das ich mag, wird diese unpersönliche Herrschaft in ein persönliches Verhältnis zum Herrschaftspersonal überführt. Die Zustimmung, die eigentlich dem ganzen Rechtsstaat und seinem Regelwerk gilt, wird ausgeführt durch eine Sympathiebekundung gegenüber den Personen, die diese Macht ausüben. Das ist die erste große Leistung, die diesem Personenkult innewohnt. Es wird eine Identität von oben und unten, von Herrschaft und Beherrschten gestiftet durch Sympathien gegenüber Figuren. Nicht, dass das für sich eine Besonderheit der Demokratie wäre. Das war schon bei Kaiserin Sisi so und das ist auch bei Gaddafi so. Auch Diktatoren oder Alleinherrscher werden gemocht. Aber in der Demokratie ist die Sympathie wirksames Auswahlkriterium bei der Konkurrenz um Macht. An der Sympathie, die einem Kandidaten zugeteilt wird oder vorenthalten wird, entscheidet sich sein Zugriff aufs Amt. Und daher werden die Sympathiewerte der Politiker nicht bloß als quasi ergebnisgelaufener Politik dauernd gemessen, sondern es wird umgekehrt von der Politik darauf Wert gelegt, an diesen Sympathiewerten zu arbeiten, um den Zugriff auf die Macht und auf neue Positionen zu befestigen. Politbarometer, Public Relations Agenturen, die beraten, ob man mit großer oder kleiner Brille, mit Vollbart oder ohne Bart besser ankommt beim Publikum, sind deswegen in diesen Kreisen üblich. Freilich will ich nicht verschweigen, dass es an diesem Zirkus der Selbstdarstellung in der Demokratie auch eine Kritik gibt in der Demokratie von demokratischen, mündigen Bürgern und Journalisten. Es gibt nämlich an diesem Verfahren die Kritik, das sei genauso niveaulos wie die Waschmittelwerbung. Dass da Geschmacksurteile zum Zug kommen, ob eine Frau oder ein Minister etwas hermacht, überhaupt oder beim anderen Geschlecht, dass da niedere Instinkte angesprochen werden, nur um Stimmen einzuheimsen. So wird eine Kritik geübt an dem Verfahren der Selbstdarstellung. Und dieser Kritik möchte ich sagen, die ist noch blöder als die Selbstdarstellung selbst. Denn diese Kritik sagt ja immerhin, nicht, dass da jemand dazu aufgerufen ist, andere Leute zu ermächtigen, über ihn und sein Leben künftig verbindlich zu entscheiden. Nicht das sei der Skandal, sondern das niedere Bewusstsein, mit dem der Wähler das tut. Der wirkliche Skandal ist, dass mit der Wahl der Wähler dem Gewählten einen Persilschein ausstellt. Du kannst in den nächsten 4 Jahren über mich herrschen, ohne Festlegungen, die ich dir machen könnte. Ich vertraue dir Macht über mich an und bin damit dein Objekt. Das wäre die Unvernunft des Wahlaktes und nicht das niedere Bewusstsein, dass dabei noch das Emotionale, vielleicht auch noch das Erotische oder sonstige geschmackliche Verirrungen des Wählers ins Spiel kämen und ausgenutzt würden. Mal umgekehrt gesagt, würde der Wähler tun, was solche Kritiker von ihm verlangen, dann könnte er kein Wähler mehr sein. Einer, der sich wirklich auf den Standpunkt stellt, der von ihm verlangt wird, betrachte doch mal rationell die Politik, ihre Taten, ihre Wirkungen in Bezug auf dich und dein Interesse und dein Leben. Der könnte nicht mehr Wähler sein, sondern der müsste sagen, Herrschaft ist schon für sich der erste Skandal in dieser Welt. Dass sich das auch noch Gewaltmonopol nennt, spricht doch Bände. Herrschaft bedeutet immer, auch wenn ich noch gar nicht ins Detail gehe, dass die oben etwas machen und etwas verlangen von denen unten. dass die auf sich gestellt nie machen würden. Nur deswegen muss man sie ja zwingen und Herrschaft über sie ausüben. Die rationelle Betrachtung, die also der aufgeklärte Demokrat statt der niederen Instinkte gern hätte als Bewusstsein in der Wahlkabine, die würde dazu führen, dass der Mensch gar nicht die Wahlkabine betritt. Die erste große Leistung, von der ich gesprochen habe, besteht darin, dass zwischen dem Herrschaftspersonal und den beherrschten Figuren eine Einheit hergestellt wird darüber, dass sich die Bürger mit den persönlichen, sympathischen Seiten des Personals identifizieren. Unpersönliche Herrschaft in ein persönliches Verhältnis übersetzen, in dem Neigungen eine Rolle, wenn nicht die ausschlaggebende Rolle spielen. Und das führt eine zweite wesentliche Leistung mit sich, auf die der Staat auch großen Wert legt und für die es auch wieder Begriffe gibt, aus denen man das erschließen kann. Die zweite große Leistung, die damit verbunden ist, ist die, wenn über Geschmacksurteile über Personen die Identität von oben und unten hergestellt wird, dann sind die Zwecke der Herrschaft außen vor. Die sind nicht der Gegenstand einer womöglich strittigen Diskussion, an der sich entscheiden soll, ob Herrschaft und politisches Personal Zustimmung verdienen oder nicht. Die fallen dann ganz in die Freiheit der Staatsmacht, die sie nach ihren Notwendigkeiten bewirtschaften. Und damit habe ich auch den Titel eingelöst. Das ist die Leistung der Charaktermaske für die Freiheit der Staatsmacht. Sie stellt nicht nur das Einvernehmen zwischen oben und unten her, sondern sie stellt es auf eine Weise her, nämlich über die Sympathie zwischen Personen, sodass die Zwecke der Macht aus diesem Verhältnis und dem Dialog zwischen oben und unten ausgeklammert bleiben. Das finden die sogar wünschenswert. Denkt mal an solche Sätze wie: Die Bundeswehr und ihre Entwicklung darf man nicht in die Niederungen des Wahlkampfs ziehen. Oder jetzt aktuell in der Krise: Die Krise des Euro ist viel zu wichtig, als dass man sie zum parteipolitischen Gezänk verkommen lassen darf. Und dann tritt die SPD mit einer Troika an und bietet der CDU staatspolitisch den Schulterschluss an. Das kommt aus dem Bedürfnis, dass die Herrschaft selber sagt, man darf die wichtigen Zwecke einer Nation nicht zum Gegenstand einer kontroversen Diskussion mit den Betroffenen machen. Da werden sie zerredet, da werden Versuche der Einflussnahme gestartet, die kein Staat haben will und sich leisten mag. Das ist die zweite große Leistung. Und diese beiden Leistungen, die fallen im Wahlkreuz, zu dem sich ein mündiger Bürger herbeilässt, zusammen. In einem Wahlkreuz in der Wahlkabine, da trifft er nämlich die Auswahl im Unwesentlichen beim Personal und liefert dadurch seine Zustimmung zum Wesentlichen ab, das nicht zur Wahl stand, nämlich was der Staat an Politik, an Notwendigkeiten jetzt und demnächst exekutiert. Das Wahlkreuz ist das große Angebot an die Freiheit des Wählers. Welches Motiv der Wähler auch immer hegt, selbst Geschmack in Bezug auf eine Figur, selbst erotische Neigungen in Bezug auf Strauß-Kahn oder eine smarte Verteidigungsministerin, das darf Auswahlkriterium sein. Und warum? Weil nichts von seinen geschmacklichen und sonstigen Vorlieben und Motiven das Ergebnis seines Wahlakts bestimmt. Das Ergebnis nämlich liegt einzig und allein darin, der anderen Seite, die gewählt wird, den freihändigen Gebrauch der Macht durch diesen Persilschein zu überantworten. Und weil das so ist, ist der ganze Medienhype um Gutenberg und die anderen Clowns und das Politbarometer und die Millionen, die dafür ausgegeben werden, gut angelegtes Geld. So, und da ist mein Ärger dann fertig.